Brot, gutes, nahrhaftes, frisch gebackenes Brot. Wie das duftet. Allein der Gedanke daran lässt mir das Wasser im Munde zusammenlaufen. Vergiss die lapprigen Fastfood-Brötchen, den ganzen künstlichen Chemiekram aus den Industriebäckereien. Brot, das schmeckt einfach so. Brot, das satt macht. Brot, das sich hält. Ein Genuss. Auch Tage später noch. Nicht nur unser Magen, nicht nur unser Körper braucht Nahrung. Auch unser Herz hat Sehnsucht, hat Hunger, braucht Brot. Brot ist das Grundnahrungsmittel. Wer Brot hat, kann überleben. Er hat ja dann auch irgendwelche Einkünfte, mit denen er eben sein Brot verdienen kann. So sagen wir es ja verkürzt, wenn wir vom Lebensunterhalt sprechen. Und Brot ist etwas, worauf der Mensch buchstäblich ein Recht hat. Selbst dem Schwerverbrecher gestehen wir noch zu, dass er im Gefängnis Wasser und Brot bekommt. Wie wir es ausdrücken. Schon im sprichwörtlichen Sinn steht das Brot für Nahrung, für die Grundsubstanz des Lebens und darauf hat der Mensch ein Recht. Eigentlich ist das keine Frage und doch stelle ich die Frage, lassen wir überhaupt die Bilder noch zu, Bilder von Menschen, die nach Brot schreien, weil sie nichts zu essen haben. Dieses Foto stammt aus diesem Jahr 2019, nicht von der Biafra-Katastrophe in den 60er Jahren. Und aktuell sind es etwa 20 Millionen, vorrangig in Somalia, aber auch im Jemen, im Südsudan, im Nigeria, die vom Hungertod bedroht sind. Ein Mensch, der nach Brot schreit, klagt ein Grundrecht ein. Und wir können gar nicht umhin, als so etwas wie Verantwortung zu empfinden. Selbst wenn der Hunger dort gar nicht direkt von uns verursacht ist, da ist jemandem die Lebensgrundlage entzogen und er hat ein Recht darauf, von uns gehört zu werden. Vor gut 20 Jahren zeigte das Fernsehen einen erschütternden Film, der hieß schlicht Der Marsch. Und dieser Film stellte damals im Stil eines fiktiven Dokumentarfilms dar, was wohl passieren kann in Zukunft, wenn sich die Menschen aus der Sahelzone aufmachen und zu Tausenden nach Europa ziehen. Angeführt von einigen charismatischen Führern zieht in dem Film ein langer Trek nach Gibraltar und schafft es irgendwie auf einzelne Schiffe zu kommen, dort über das Meer. Nach Spanien und sie machen sich auf den Weg nach Mitteleuropa. Und heute wirken die Bilder dieses alten Filmes wie eine reale Dokumentation. Aber das Erschütternde in diesem Film sind die Argumente, die jene Armutsflüchtlinge nennen. Denn die klagen gar nicht an, die reden gar nicht von Unterdrückung und Ausbeutung, politische Motive, wo wir dann vielleicht hier und dort sagen können, naja, da habt ihr recht oder auch weniger, dann wird was überzeichnet und wo man sich doch gedanklich zurücklehnen könnte und sagen, naja, das ist vielleicht nicht ganz meine politische Sicht der Dinge und schon wäre man draußen. Die diskutieren gar nicht analytisch darüber, wie es wohl zu diesen Hungerkatastrophen kommen konnten, reden nicht wie politische Moralapostel, sagen nicht, wir an eurer Stelle würden die Weltwirtschaft anders gestalten. Der Anführer jenes Marsch sagt nur, ich zitiere, wir haben keine andere Wahl, wir wollen überleben und deshalb ziehen wir jetzt nach Europa. Wir wollen von euch nicht mehr als das, was ihr für eine Katze übrig habt. Damit können wir es schaffen. Nicht mehr als das, was ihr für eine Katze übrig habt, was ihr für ein Hobby ausgebt, was euch eigentlich gar nicht wehtut. Erschütternd war für mich dieser Film und war er jetzt nochmal neu, als ich ihn nochmals angesehen habe. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich will niemanden die Freude an seiner Katze nehmen, niemanden sein Hobby madig machen, niemand in irgendeiner Form moralisch unter Druck setzen. Aber ich bin überzeugt, es kann einfach nicht sein, dass wir das Wort Jesu vom Brot aussprechen, ohne den buchstäblichen Hunger auch gleichzeitig anzusprechen, den nach wie vor viel zu viele Menschen auf unserer Erde leiden. Ich besuchte einmal ein Seminar, wo morgens neben dem normalen Frühstück auch ein typisches Frühstück aus Afrika aufgedeckt war. Ein Plastikbecher stand dort mit dünnem Tee und dazu eine Blechschüssel mit etwas Maisbrei. Und nicht ein einziger hat sich dort hingesetzt, ich auch nicht. Aber manche würden etwas dafür geben, dass sie wenigstens dieses karge Mahl genießen könnten, das da auf einem Tisch zu sehen war. Das Recht auf Brot ist ein Grundrecht der Menschen. Und niemand kann sich dem entziehen, durch welche politische Diskussion auch immer. Dieses Grundrecht kann auch eingefordert werden. Und das macht es so prekär, momentan unsere unlösbare Situation, in der wir stecken. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht der Ansicht, dass man sagen könnte, okay, jetzt ist alles klar, wir müssen nur dies oder jenes in die Hand nehmen oder diese oder jene Fluchtrouten zulassen, dann ist alles gelöst. Migration ist sicher nicht die Lösung der Weltprobleme. Aber wir können nicht so tun, als gäbe es das Problem nicht. Damals bei Jesus hatten die Jünger das begriffen. Es war am Abend nach einer großen Rede, die Jesus vorher gehalten hatte. Tausende waren gekommen, hatten lange ausgeharrt. Und dann sagten die Jünger, diese Menschen brauchen Nahrung, die haben nichts zu essen, jetzt bist du gefordert. Und vielleicht sagten sie auch, du hast doch gerade in dem Gebet, das wir beten sollen, noch die Zeile formuliert, unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt hast du zu tun, komm und hilf uns, Gott. Und ich will das auch genau so hören. Da wenden sich Menschen an Jesus und bitten ihn konkret um Brot. Sie warten auf ihn, dass er hilft. Und da geht es zunächst nicht um irgendwelche geistigen Dinge. Und Jesus reagiert auch gar nicht so. Er sagt nicht, ach lass doch das Thema Hunger beiseite, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nein, er nimmt sie ganz ernst in ihrem Anliegen. Nehmen Sie das bitte mit. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Gott das zulässt, dass Menschen immer noch hungern müssen. Die Hungrigen, die können ja gar nichts dafür. Es sind zuallermeist die korrupten Regierungen oder irgendwelche Warlords, die ganz gut daran verdienen, dass andere leiden und denen es selber gut geht. Ich weiß nicht, warum Gott da nicht eingreift, warum Gott das zulässt. Und doch bin ich zugleich überzeugt davon, dass Jesus uns in dem Anliegen ernst nimmt, wenn wir uns an ihn wenden und sagen, diese Menschen haben Schmerzen vor Hunger, die brauchen Nahrung, du bist gefordert. Ich weiß nicht, warum Gott das zulässt, aber ich bin sicher, dass Gott das nicht kalt lässt, was da passiert. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gott hat doch auch dafür gesorgt, dass sein Volk nicht verhungert, damals in der Wüste, als er das Manna-Brot schickte. Dann kann er doch auch jetzt helfen. Du kannst es doch nicht wollen, dass Menschen vor die Hunde gehen. Der uns aufgefordert hat, dem Vater unser um das tägliche Brot zu bitten, dem können wir in den Ohren liegen mit dieser Bitte. So taten es damals auch seine Jünger. Und sie wissen, wie es in der Geschichte weitergeht. Jesus fragt die Jünger, wie viel denn da sei. Und die lachen verlegen und sagen, 5 Brote und 2 Fische. Mehr nicht. Was ist das schon bei den vielen? Was sind schon die 5 oder vielleicht auch die 200 Euro, die Sie oder ich weitergeben können nach Afrika angesichts der Millionen Menschen, die nach Hilfe schreien? Ich frage mich auch manchmal, was ist das schon, dieses bisschen, was wir sparen können in unserem eigenen Alltag an CO2-Ausstoß gegenüber den gigantischen Mengen, die weltweit ausgestoßen werden? Was ist das schon? Und ich stelle mir vor, wie resigniert die Jünger damals auf die paar Brote und Fische geschaut haben, wie verlegen sie waren, wie gelähmt vor der großen Aufgabe, so viele Menschen vor sich zu haben. Und da sagt Jesus, fangt einfach damit an. Gebt ihnen zu essen. Nehmt die 5 Brote und 2 Fische und teilt sie aus. Und er dankte Gott für diesen Anfang und die Jünger begannen mit dem Verteilen. Und sie staunten ja dann nicht schlecht, wie Jesus auf geheimnisvolle Weise dafür sorgte, dass dabei ihre Körbe nie leer wurden. Und je mehr sie weitergaben, desto mehr bekamen sie, was sie dann wieder weitergeben konnten. Die Speisung der 5000 gehört ja zu den zeichenhaftesten Wundergeschichten Jesu. Sie ist wie ein Gleichnis, wie ein Hinweis darauf, wie Gott diese Welt mit Brot versorgen möchte. Die Jünger teilen aus und erleben zugleich, wie letztlich Gott austeilt. Wie Jesus dafür sorgt, dass dieser Fluss des Austeilens nicht abreißt. Und irgendwie, es ist doch klar, es wird ja im Johannesevangelium explizit ausgesprochen. Es ist eine Parallele zu dem Manna-Wunder, dieses Brotwunder Jesu mit der Speisung der 5000. Die eine Parallele ist deutlich, Gott selbst gibt das Brot. Es ist eine Gabe Gottes und Jesus ist Gott in Person, der dafür sorgt, dass die Menschen nicht verhungern. Aber gleichzeitig gibt es neben der Parallele auch eine Abweichung und auch die müssen wir hören. Das Manna fällt nicht vom Himmel, sondern wird ausgeteilt. Es sind die Jünger, die beteiligt sind an dieser Gabe Gottes in der Geschichte. Wir dürfen von Gott alles erwarten und gleichzeitig dürfen wir uns auch nicht zurücklehnen und sagen, ach Gott macht das schon und wir sind draußen. Und dann direkt im Anschluss an jenes seltsame Wunder kommt Jesus im Johannesevangelium neu mit den Menschen ins Gespräch. Gerade noch haben sie erlebt, wie das Brot in ihren Händen vermehrt und noch sogar noch etwas übrig bleibt, wie ein Leben im Überfluss sich entwickelt. Und dann sagt Jesus von sich selbst, ich bin das Brot. So sollt ihr mich verstehen. Ich bin wie ein Grundnahrungsmittel, wie das Grundnahrungsmittel, das zwischen Leben und Tod entscheidet. Ohne mich verhungert ihr. Ohne mich geht ihr vor die Hunde. Ihr habt ein Grundrecht aber auch auf mich. Die Menschen damals schüttelten den Kopf, dass er für Brot sorgt, dass er ein System des Teilens und Austeilens in Gang setzt, was schließlich alle in Staunen versetzte. Das konnten sie noch gelten lassen, aber dass er selbst von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ja, sogar sie waren bereit, ihn zum Brotkönig zu machen, wie es auch dort heißt vorher. Ihn gerade dafür zu verehren, dass er die Grundsubstanz des Lebens ihnen weitergibt. Aber dass er selbst die Grundsubstanz des Lebens ist, das geht noch einen gewaltigen Schritt weiter. Und dann sprach er, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer mir vertraut, wird nie mehr Durst haben. Gibt's denn das? Und die Leute brauchten eine Zeit, bis sie merkten, was da Jesus wirklich gesagt hat. Er, der doch auf wunderhafte Weise bewiesen hat, dass ihm sehr wohl an den Grundbedürfnissen der Menschen liegt. Und er einen Sinn hat auch für die Grundrechte, die eingefordert werden können. Auch gegenüber Gott. Dieser Jesus spricht davon, dass auch die Gemeinschaft mit Gott sowas wie Nahrung ist. Die Beziehung zu Gott, die in Jesus eröffnet ist, hat für uns Menschen einen Stellenwert wie Brot. Sie gehört zu den Grundnahrungsmitteln, von denen wir leben. Wissen Sie, das mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, mit der Beziehung zu Gott in Jesus ist nicht einfach nur ein Luxusartikel, eine Dreingabe. Das vermittelt nicht nur ein bisschen religiöse Wärme obendrauf, ist nicht nur ein bisschen Puderzucker oder eine Sahnehaube oben auf dem Kuchen. Die Verbindung mit Gott, die Jesus öffnet, ist eine Sache von Leben und Tod. Jesus sagt, ich bin das Brot, ihr verhungert, wenn ihr mich nicht habt. Ihr könnt nicht leben ohne den Bezug zu eurem Schöpfer. Ihr könnt nicht überleben ohne einen Ort, wo ihr Heimat findet und Ruhe. Ihr könnt nicht existieren ohne Gott, der euch doch noch nicht nur danach fragt, wie gut ihr funktioniert, sondern der euch bei eurem Namen anredet, der euch eure Würde vermittelt. Und ihr könnt nicht leben ohne Vergebung. Und dieses, ihr könnt nicht leben ohne mich, ist für mich die eigentliche Auslegung des bedeutsamen Wortes Jesu. Ich bin das Brot. Und ich merke, wie weit ich selbst auch noch davon weg bin, das richtig entdeckt zu haben. Wir können gar nicht leben ohne ihn. Amen.